Entschieden nachhaltig. Der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entschieden nachhaltig. Wir besprechen hier jeden Monat, wie Unternehmen nachhaltiger werden. Und heute haben wir eine besondere Situation. Denn mir gegenüber sitzt nicht nur Florian Dietsche, der mit mir gemeinsam den Podcast moderiert, sondern auch Dr. Marianne Kuhlmann. Endlich mal wieder alle gemeinsam in einem Raum. Hallo Flo, hallo Marianne.
Hallo.
Hi. Ich
freue mich, hier zu sein.
Bevor wir inhaltlich so richtig einsteigen in das Thema Circular Economy, habe ich noch eine Zahl mitgebracht, die fand ich sehr beeindruckend. Für Marianne, kalter Kaffee, es ist nämlich die Zahl, die man sofort findet, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz, und zwar ist die Welt und wie wir wirtschaften nur zu 7,2% zirkulär und der Anteil ist in den letzten Jahren sogar gesunken. Andererseits sieht man, ne, man hat einen großen Hebel durch das Thema Circular Economy. Und damit sind wir beim heutigen Thema.
Wir haben uns für unsere heutige Folge Dr. Marianne Kuhlmann eingeladen. Sie hat vor über 6 Jahren das Netzwerk Circularity gegründet und leitet es. Sie hat Erfahrung in der Leitung von Nachhaltigkeit auf Unternehmensseite und sie hat schon Unternehmen in der Nachhaltigkeit beraten bei McKinsey. Und sie hat auch zu dem Thema promoviert. Das heißt, sie ist eine perfekte Expertin für unsere heutige Folge.
Und wie immer haben wir 2 Schwerpunkte. Zum einen sprechen wir über das Thema Circular Economy, also was steckt überhaupt dahinter. Und zum anderen wollen wir ganz praktisch gucken, was sind denn die ersten Schritte, die ich als Unternehmen gehen kann auf dem Weg hin zur Circular Economy.
Liebe Marianne, zu Beginn jeder Folge stoßen wir an. Deswegen die Frage an dich, worauf möchtest du denn mit uns anstoßen?
Naja, darauf, dass wir daran gemeinsam arbeiten, dass wir diese Zahl der Zirkularität der Welt deutlich gemeinsam steigern.
Von 7% hoch.
Da ist der Luft nach oben.
Also Cheers. Prost.
So, wir kommen zum ersten Themenschwerpunkt. Was steckt eigentlich hinter Circular Economy? Und damit, Marianne, einmal zum Anfang kurz und knapp. Was bedeutet Circular Economy eigentlich?
Ja, das ist eine super Frage, weil der Begriff wird sehr viel benutzt, aber es ist trotzdem nochmal sinnvoll zu gucken, was meinen wir damit eigentlich wirklich? Denn Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, da geht es um einen ganzheitlichen Systemwandel. Das heißt, es geht im Grunde darum, unser Wirtschaften in Einklang mit der Natur und mit den Menschen zu bringen. Und es geht um einen grundsätzlichen anderen Ansatz, wie wir wirtschaften und wie wir mit den Ressourcen unseres Planeten umgehen. Das heißt, meistens guckt man sich so 3 Dinge an. Die Frage überhaupt, welche Materialien verwenden wir eigentlich und wie viele? Wie designen wir die Nutzung dieser Materialien? Dann geht es darum, wie nutzen wir die Materialien in unserer Wirtschaft? Können wir sie lange halten? Können wir sie wiederverwenden? Und am Ende geht es auch darum, einfach das Konzept von Müll, von Abfall zu eliminieren und dafür zu sorgen, dass alle Ressourcen, die wir verwenden in unserer Wirtschaft, wieder zurückgeführt werden in einen nützlichen Kreislauf.
Wenn wir über den Begriff Circular Economy sprechen oder Kreislaufwirtschaft, es ist ja an sich nichts Neues. Wie kommt es denn, dass das Thema jetzt erst so richtig Fahrt aufnimmt und dass es eigentlich noch so in den Kinderschuhen steckt, obwohl es schon lange bekannt ist und an sich nichts Neues, wie beim Thema der Nachhaltigkeit allgemein?
Circular Economy ist was ganz anderes als Recycling. Recycling ist das, was wir machen, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Das ist auch wichtig, aber es ist in der Hierarchie ganz unten. Es gibt 2 Gründe, warum das Thema jetzt ein bisschen mehr auf der Tagesordnung ist. Das eine ist, dass die Umwelteinflüsse unseres Wirtschaftens immer klarer werden. Im Dezember 2023 war gerade die COP. Ich glaube, die Weltgemeinschaft ist sich weitgehend einig, dass wir echt große Probleme haben, die wir angehen müssen und auch unser Wirtschaftssystem in Einklang mit der Natur bringen. Und es gibt da verschiedene Berechnungen, aber bis zu 70% der Klimaemissionen kommen aus den Produkten oder sind damit assoziiert, wie wir Produkte herstellen und nutzen. Und
das heißt ein Riesenhebel.
Das ist ein Riesenhebel, genau. Und gleichzeitig sehen wir auch die zunehmende Vermüllung, die zunehmende Verschmutzung der Umwelt. Und wir haben gerade jetzt auch in Europa oder generell auf der Welt wird auch immer deutlicher, dass unsere Ressourcen endlich sind und dass es auch zunehmend eine strategische Relevanz, jetzt zum Beispiel aus deutscher Sicht, hat, dass wir uns damit beschäftigen, wo kommen eigentlich diese ganzen Materialien her, die wir für die Klimawende, für die Energiewende, für den Umbau unserer Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die wir brauchen, wo kommen die her?
Lass uns das mal ein bisschen auseinander dividieren und vielleicht gehen wir dafür vom ganz Beginn von einem Produkt bis sozusagen zum Ende vom Produkt einzeln durch. Und wir starten mal mit dem Beginn des Produkts. Also, was können Unternehmen in der Herstellung in Sachen Circularity tun? Und hast du da Best Practice?
Ganz, ganz viel beginnt schon ganz am Anfang beim Produkt. Und zwar geht es um das Design. Das Design bestimmt, welche Materialien können wir verwenden. Und auch da hilft es, wenn die Unternehmen sich einmal grundsätzlich alle Materialien anschauen und überlegen, wo kommen diese Materialien her? Sind das endliche Ressourcen? Sind das nachhaltige Quellen? Und auch, sind diese Materialien toxisch? Oder gibt es da Chemikalien oder so, sind die einwandfrei nutzbar? Und natürlich auch, sind sie wiederverwendbar? Was passiert end of life mit den Materialien, die ich einsetze? Das ist zwar vielleicht nicht normalerweise Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten eines Unternehmens, aber in der Kreislaufwirtschaft sollte jedes Unternehmen darüber nachdenken, wo die Materialien und Produkte am Ende landen. Und das ist der erste Schritt, wenn ich überlege, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy zu betreiben als Unternehmen. Und dann geht es darum, wie designe ich eigentlich meine Produkte? Weil die Frage ist, die Produkte sollten möglichst lange halten, möglichst reparierbar sein, möglichst recycelbar sein oder so am Ende des Lebens auch wieder auseinandernehmbar sein, dass die Materialien wiederum in den Kreislauf gehören oder kommen. Und das bedeutet, dass alles mit dem Design der Produkte anfängt.
Dann geht es ja weiter. Jetzt bin ich in der Fertigung von einem Produkt. Wie kann ich die umstellen, sodass sie in eine Circular Economy passt?
Ich meine, die Fertigung liegt so ein bisschen zwischen Produktdesign und dann dem zur Verfügung stellen der Produkte an meine Kundinnen. Ne? Und auch da ist die Sache klar, der Produktionsprozess sollte so sein, dass möglichst wenig Abfall in der Produktion oder kein Abfall in der Produktion anfällt. Und auch
das
da,
heißt, so viel von einem Rohstoff verwerten, wie es geht. Möglichst wenig.
Genau, ich sag mal, da gibt es ja auch viele Unternehmen, die so Zero Waste in Production Strategien fahren, wo einfach alles, was in der Produktion anfällt, zurückgeführt wird und wiederverwendet wird. Das geht auch meistens, weil das ja auch dann recht saubere Ströme sind. Da muss man sich gute Ziele setzen und die dann auch umsetzen. Und auch in der Produktion, da geht es ja quasi darum, wie wird das Design des Produktes umgesetzt. Da ist auch die Frage, wie kann ich mein Produkt so zusammensetzen, dass ich es zum Beispiel gut reparieren kann oder einzelne Teile austauschen kann. Wie kann ich generell meine Produktion so aufbauen, dass ich mich resilient auf Veränderungen einstellen kann.
Und dann haben wir das Produkt auf dem Markt und die Kunden nutzen es. Du hast gerade das Stichwort angesprochen, Reparierbarkeit. Da sind wir sicherlich auch beim Thema Mieten statt Kaufen. Was geht da noch so?
Ja, grundsätzlich ist es ja eigentlich erstaunlich, dass wir ganz viele Produkte in unserer Welt haben, die sehr schlecht genutzt werden. Also das typische Beispiel, was immer genannt wird, ist das Auto, was 5% seiner Zeit einen sinnvollen Nutzen hat und den Rest rumsteht. Und so geht es aber mit ganz vielen Produkten in unserem alltäglichen Leben. Und deswegen ist grundsätzlich die Frage, wie gestalten wir den Zugang zu Produkten oder die Nutzung des Produktes neu? Das kann sein, dass man Produkte nur dann benutzt, wenn man sie braucht und sonst nicht besitzt, also mieten statt kaufen. Wenn das gut designt ist. Es kann auch einfach durch generelles Teilen sein. Es gibt aber auch die Frage, genau, Reparatur. Da wird auch auf der EU-Ebene sehr viel Druck gemacht, dass das befördert wird, dass Produkte repariert werden können, damit sie nicht aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr genutzt werden können. Und dann geht es aber auch darum zu überlegen, wenn ich es nicht mehr brauche, wer kann es dann brauchen? Also die Fragen von zweiten, dritten, vierten Lebenszyklen oder Nutzungszyklen von Produkten.
Ich finde es gerade sehr spannend, wie umfassend du Circular Economy beschreibst und quasi wie auch systemübergreifend. Ne? Da geht es ja dann auch um Produktdesign, da geht es um Verhaltensweisen, da geht es quasi um die Analyse von ganzen Wertschöpfungsketten. Du hast vorhin gesagt, Regulatorik ist ein Punkt, es kommt gerade mehr in die Gänge. Mich würde mal interessieren, welche Rolle spielt da allgemein das Thema Normierung und Standardisierung in der Circular Economy? Ist das nicht eine zwingende Voraussetzung, dass wir den Übergang irgendwann dahin schaffen?
Auf jeden Fall. Also Regulatorik auf der einen Seite und Standardisierung auf der anderen Seite sind sehr, sehr wichtige Begleiter, weil die Marktbereiter, sage ich mal so. Ne? Also auf der europäischen Ebene passiert gerade sehr viel. Jetzt gab es ja auch gerade die vorläufige Zustimmung zur neuen Ökodesign-Richtlinie, die sehr weitreichend das Design von Produkten bestimmen wird oder ändern wird auch, die in der Europäischen Union auf den Markt gebracht werden dürfen. Zusätzlich wird das Right to Repair verhandelt, das also auch vorschreibt, was für Reparatur-Services angeboten werden können müssen. Das müssen auch schon viele im Markt verändern. Und natürlich ist es so, dass quasi das System, wie wir es jetzt haben, das Lineare, das ist linear optimiert. Das haben wir Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gemacht. Und das heißt, viele Marktstrukturen, Marktbedingungen sind auf lineares Wirtschaften ausgerichtet und bevorteilen die auch. Das heißt, zirkuläre Lösungen können sich viel schlechter durchsetzen, weil alles linear optimiert ist, inklusive aller Standards. Wenn man auch in der Bauindustrie zum Beispiel guckt. Die Standards sind alle designt, um möglichst Sicherheit zu geben im Bau, aber die wurden nicht so designt, um zu berücksichtigen, dass man das rückbauen muss oder kann, dass man das mehrfach verwenden kann oder dass es halt auch Natur, also natürliche Ressourcen geschützt werden sollen. Und das heißt, da muss ich einfach auch noch viel ändern.
Aber lineares Wirtschaften impliziert ja automatisch auch, dass ich immer höher, schneller, weiter, mehr Absatz, mehr Produktion. Geht Circular Economy damit nicht entgegen dem wirtschaftlichen System, wie wir es heute haben?
Ja, aber deswegen sage ich ja, die erste Frage der Kreislaufwirtschaft ist, womit verdiene ich in Zukunft mein Geld? Und die Frage ist, ist das über den Durchsatz, den erhöhten Durchsatz von physischen Produkten oder kann ich Wertschöpfung abkoppeln vom physischen Durchsatz?
Also quasi anders begreifen im Endeffekt.
Genau, das ist auch eine Frage, mit der wir ganz viel bei unseren Workshops mit Unternehmen auch anfangen. So, auch wenn wir jetzt gucken, was die Regulatorik bringt, ob das Kundenbewusstsein zum Thema Nachhaltigkeit, auch was sich die Menschen wünschen, dann zu überlegen, was glaubst du denn, wie deine Industrie in 10, 20 Jahren aussehen wird und welche Rolle möchtest du da spielen? Und womit wirst du dann in 10 oder 20 Jahren dein Geld verdienen?
Gibt es denn sonst irgendwelche Mythen rund um das Thema Circular Economy, mit denen du gerne mal aufräumen würdest?
Es gibt jede Menge Mythen. Also ich glaube, das Recycling-Thema ist das Allerwichtigste für mich, weil das so stark verbreitet ist, weil überall steht, wir müssen mehr tun für die Circular Economy, lass uns mehr recyceln. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen war es mir auch wichtig, am Anfang diese große Definition aufzumachen, damit klar ist, dass es ein Systemwandel ist. Recycling hat oft diesen Fokus, dass man alles so machen kann, wie es war, und dann recycelt man am Ende noch. Und so wird es auf keinen Fall funktionieren. Zum einen müssen wir ganz, ganz viel verändern, damit es überhaupt recyclingfähig wird am Ende und damit das gehen kann. Aber es geht um einen grundsätzlichen Wirtschaftswandel, damit wir auch weniger Materialien verwenden und die Materialien grundlegend schlauer benutzen.
Marianne, wir kommen zum Ende von unserem ersten Schwerpunkt. Aber wir entlassen dich nicht aus diesem Schwerpunkt, ohne dich nicht doch noch mal in die Mangel zu nehmen, was Best Practice angeht. Du arbeitest ja in deinem Netzwerk auch viel mit Unternehmen, viel auch mit etablierten Unternehmen. Gib uns doch noch mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, wo du sagst, Mensch, das sind richtig gute Ansätze oder hier siehst du eine gute Entwicklung. Was können Unternehmen tun oder tun es auch schon, sodass andere vielleicht auch eine Idee bekommen?
Es gibt natürlich ganz viele Ansätze und das freut mich auch. Es wird viel ausprobiert und das braucht es, damit wir auch verstehen und ganzheitlich gemeinsam lernen, was die Wege sind, die funktionieren. Ne? Und es haben sich noch keine Blaupausen entwickelt, die man einfach kopieren könnte. Und natürlich gibt es da spannende Hersteller von Produkten, gerade im Outdoor-Bereich, VD zum Beispiel, die sehr stark darauf achten, dass sie gute Materialien verwenden, die im Einklang mit der Natur sind, die nicht toxisch sind, die langlebig sind und bieten natürlich auch dann Reparaturdienstleistungen für ihre Kleidung an. Es gibt auch eine ganze Reihe von Mietmodellen, die sich durchsetzen. Das finde ich eigentlich besonders interessant, dass sehr, sehr viele Unternehmen mit Mietmodellen gerade spielen. Also Grover als neuer Akteur im Markt, der Elektrogeräte verleiht.
Okay.
Genau. Aber auch bei Globetrotter kann man mittlerweile Zelte, Rucksäcke und Schlafsäcke leihen. Mhm. Und gerade ein Zelt benutzt man ja jetzt nicht so oft. Ja. Generell gibt es ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die auch zum Beispiel Cradle-to-Cradle-zertifizierte Produkte entwickeln, um einfach mal wirklich zu testen, wie mache ich das mit den Materialien in meinen Produkten und das Schritt für Schritt einmal durchgehen. Da gibt es hunderte Beispiele von Cradle-to-Cradle-zertifizierten Produkten, die auf der Materialebene wirklich es einmal durchkauen. Ich finde es auch interessant, wenn sich große Akteure wie zum Beispiel die Telekom damit beschäftigen, können wir eigentlich nur neue Mobiltelefone in den Markt bringen oder können wir nicht auch gebrauchte Telefone in den Markt bringen und dann gebrauchte Telefone anbieten oder Reparaturdienstleistungen anbieten oder sich sehr stark engagieren, alte Geräte wieder einzusammeln. Genauso gibt es Ansätze wie bei Vodafone zum Beispiel, die sagen, wir wollen mit Akteurinnen in Entwicklungsländern zusammenarbeiten, um Waste Compensation zu machen, quasi, also um den Elektroschrott, der ja oft in anderen Ländern einfällt, wieder einzusammeln, um so zu kompensieren, was wir hier in den Markt bringen. Da gibt es deswegen ganz viele unterschiedliche Ansätze.
Liebe Marianne, wir wollen ein Spiel mit dir spielen.
Zufallsfragen.
Wir haben hier ein großes Glas mit bunten Zetteln. Und auf diesen Zetteln stehen Fragen. Und du darfst dir gleich drei Farben aussuchen. Und wir lesen dir die Fragen vor. Und du musst sie so kurz und knapp wie möglich beantworten. Bist du bereit?
Ich bin gespannt.
Du darfst aussuchen.
Grün natürlich.
Mhm. Was nimmst du noch?
Dann einmal gelb und einmal blau.
So, fangen wir mit dem grünen Zettel an. Was bedeutet für dich nachhaltige Unternehmensführung?
Spannende Frage. In der Essenz geht es darum, zu überlegen, wie passt mein Wirtschaften in meinem Unternehmen zum großen Ganzen? Also passt das, was ich tue, ist das im Einklang mit der Umwelt? Ist das im Einklang mit den Menschen? Und ist das im Einklang auch mit der Zukunft und sowohl den Menschen und der Umwelt?
Was ist der für dich größte Erfolg, den die Menschheit im Kampf gegen die Klimakrise schon erreicht hat?
Das sind ja keine einfachen Fragen hier.
Ihr solltet Mariannes Gesicht sehen. Ja, die fällt, glaube ich, gerade vom Glauben ab hier.
Naja, also ich tue mir ein bisschen schwer, über Erfolg zu reden, weil wir einfach noch so viel zu tun haben. Es wird jeden Tag darüber diskutiert, wie groß die Schritte noch sind, die vor uns liegen und die sehr bald in den nächsten Jahren umgesetzt werden können. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy. Und was mich wirklich freut und was ich schon ein bisschen als Erfolg sehe, ist einfach das Momentum, was es aktuell gibt zu dem Thema. So viele Leute, die sich wirklich auch beruflich darauf fokussieren, Dinge zu verändern, die Unternehmen gründen, die in ihren Unternehmen etwas vorantreiben, die auf die Straße gehen, die in die Politik gehen, die in die Forschung gehen, um wirklich was voranzutreiben. Und die Dynamik, die sich da entwickelt in den letzten Jahren, die freut mich sehr.
Unsere letzte Frage. Wo holst du dir Inspiration?
Es sind die vielen Gespräche, die ich mit Akteurinnen jeden Tag führe, die mich wirklich inspirieren. Ich spreche mit UnternehmensvertreterInnen, mit GründerInnen, einfach mit Leuten, die etwas bewegen wollen. Und wenn ich sehe, wie viele Gedanken sie sich machen darüber, was sie bewegen können, das inspiriert mich und gibt mir total viel Motivation und Mut, in meiner Arbeit weiterzugehen.
Marianne, welche Frage hast du denn für unser Glas und für eine der nächsten Folgen?
Was kannst du den HörerInnen mitgeben, was sie heute mal anders machen können oder worüber sie heute mal nachdenken können?
Wir kommen zum zweiten Themenschwerpunkt: Einstiege in die Circular Economy. Und jetzt wollen wir von dir wissen, wie fangen Unternehmen ganz konkret an? Also wenn ich jetzt als Unternehmen einsteigen will, was tue ich denn so zuerst?
Das ist gut, wenn man sich erstmal vergegenwärtigt innerhalb seines Unternehmens, wie sieht eigentlich mein Ökosystem aus? Wenn wir Trainings machen bei Unternehmen, dann fangen wir auch sehr gerne mit solchen Übungen an, wo wir einfach mal sagen, ihr wisst es zwar irgendwie, ihr stellt ein Produkt her und das verkauft ihr dann oder bringt es irgendwie in den Markt, aber lasst uns wirklich einmal das ganze Ökosystem aufmalen. Wo kommen die Materialien her? Wo wird das Produkt zusammengesetzt? Wie sieht der Materialfluss aus bis zum Ende des Nutzungszykluses des Produktes? Und dann idealerweise auch noch so, und wer trifft denn eigentlich die Entscheidung, dass dieses ganze Material so fließt? Und dabei wird schon ganz oft viel klar. Die Teilnehmenden kriegen ein großes Bewusstsein darüber, wo eigentlich die wichtigen Handlungsfelder in der Kreislaufwirtschaft für das eigene Unternehmen sind und auch wo Fragezeichen sind, weil die Unternehmen gar nicht so genau Bescheid wissen, was da passiert in ihrem Ökosystem. Und dann ist es interessant zu sagen, was sind eigentlich meine Handlungsfelder, die da auftauchen und wo sind eigentlich die großen Impacts? Also Kreislaufwirtschaft heißt auch irgendwie, man muss alles im Unternehmen verändern und das kann auch sehr herausfordernd sein. Und deswegen ist es auch gut zu gucken, wo sind eigentlich die großen Hebel in meinem Unternehmen, die ich als erstes angehen möchte.
Haben denn Dienstleistungsunternehmen einen ähnlich großen Hebel wie produzierende Unternehmen beim Thema Circular Economy?
Es kommt drauf an, aber ich würde das nicht ausschließen. Also bei produzierenden Unternehmen ist der Hebel offensichtlich, weil sie selber physisch Material durch den Kreislauf schieben, sage ich mal. Aber auch viele dienstleistende Unternehmen basieren ja auf einer physischen Infrastruktur. Also entweder sie ermöglichen dir auch die Nutzung eines physischen Produktes oder auch sie brauchen physische Infrastruktur wie Serverkapazitäten, Leitungen und all diese Dinge.
Wir haben beim Thema Kunststoff ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich als Unternehmen auf Kunststoff angewiesen bin und ich kaufe mir bereits recycelten Kunststoff ein, dann ist der teurer, als wenn ich mir komplett neuen Kunststoff kaufe, was eine extrem absurde Situation ist. Wie sieht es denn in puncto finanzielle Anreize für Unternehmen und der Kreislaufwirtschaft aus?
Das stimmt. Es ist eine Herausforderung, dass viele erste Schritte in der Kreislaufwirtschaft, wie zum Beispiel die Nutzung von recycelten Rohstoffen, kurzfristig zumindest oft nicht finanziell attraktiv sind. Das liegt natürlich auch daran, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass einfach der Markt linear optimiert ist und dass die Standards und Regularien und all das auch auf die Commodities, die Virgin Materials optimiert sind. Und auch da helfen zum Beispiel Standards, die ja auch gerade entwickelt werden, damit auch die Qualität von Rezyklat vergleichbarer wird von unterschiedlichen AnwenderInnen und dann hoffentlich sich auch ein größerer Markt bildet. Die Frage ist, bleibt aber trotzdem, wohin geht der Markt eigentlich? Und die Ökodesign-Richtlinie ist ja ein weiterer Schritt dahin, dass Unternehmen sich sehr gut Gedanken machen sollten darüber, wie sie ihre Produkte designen, die sie auf den europäischen Markt bringen. Und auch das Kundenbewusstsein wird größer. Und insofern glaube ich, dass es mittelfristig trotzdem in diese Richtung gehen wird und sich die Frage, was finanziell sich lohnt und nicht, auch in den nächsten Jahren verschieben wird.
Wenn man jetzt nach dieser Folge sagt, so, das klingt irgendwie alles gut, was Marianne da erzählt hat und ich hätte Lust, in meinem Unternehmen da mal so einen Workshop zu machen, mir mal den kompletten Zyklus von meinem Produkt aufzumalen, wo kommen die Rohstoffe her und all das, was du gerade beschrieben hast. Wer sollte denn da jetzt die Initiative ergreifen? Ist das das Nachhaltigkeitsteam? Ist das der Einkauf? Ist das das Produktdesign?
Grundsätzlich geht es ja um einen ganzheitlichen Wandel im Unternehmen. Und der findet sowohl top-down wie bottom-up statt. Das heißt, weil es auch um die Hinterfragung geht, was eigentlich Wertschöpfung bedeutet und womit ich eigentlich in Zukunft mein Geld verdienen möchte als Unternehmen, ist es auf jeden Fall eine Frage fürs Management. Und es braucht auch die Vision vom Management und die klare Zielvorgabe, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Gleichzeitig spielt Kreislaufwirtschaft aber auch in jedem einzelnen Bereich des Unternehmens eine Rolle. Vom Einkauf über den Design, über Marketing, Sales, Einkauf, alles. Und das heißt auch, dass zum einen Ideen überall entstehen können. Und das heißt auch, dass wenn man Kreislaufwirtschaft machen will, man möglichst viele Leute einbindet. Idealerweise gibt es ein zentrales Team, das sich mit diesen Fragen beschäftigt. Verankert wäre sicherlich sinnvoll im Business Development, in der Strategie, aber alle Abteilungen sollten mitmischen. Wenn wir Workshops machen mit Unternehmen, dann versuchen wir auch meistens darauf hinzuwirken, dass VertreterInnen aus allen Abteilungen da sind. Und das ist auch richtig wertvoll in den Workshops, weil die verschiedenen Mitarbeitenden zu diesem Thema auch oft zum ersten Mal überhaupt zusammenkommen und damit auch erst verstehen, was eigentlich die verschiedenen Einflussmöglichkeiten der unterschiedlichen Abteilungen sind.
So, jetzt sitzt der Einkauf am Tisch, es sitzen die Strategen am Tisch und es sitzt meinetwegen das Nachhaltigkeitsteam am Tisch. Ich bin der Meinung, dass Circular Economy ein Riesendatenthema ist und dass die Unternehmen da draußen die Daten gar nicht haben und zum Teil gar nicht genau nachverfolgen können, was in ihren Produkten steckt und vor allem, wo die Produkte hingehen im Laufe des Lebenszyklus.
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Ich habe ja auch mal als Nachhaltigkeitsmanagerin gearbeitet und da steht man vor der großen Herausforderung, dass es die Daten nicht gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass das ganze Thema Circular Economy und Nachhaltigkeit auch das ganze Datenmanagement der Unternehmen in den nächsten Jahren sehr schnell verändern werden wird. Wir planen da auch eine Veranstaltung zu, aber grundsätzlich, wie man sich es vorstellen muss, ist ja, wir haben die ganzen Fragen der Ökodesign-Richtlinie, die auch einen digitalen Produktpass mit sich bringen wird, wo auch ganz viele Daten gespeichert werden muss über mein Produktdesign und meine Materialien. Dann gibt es das ganze Thema Reporting, ne? CSRD, also die ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sich ändern wird. Dann gibt es die Green Claims Initiative. Das heißt, ich muss quasi transparent für den Kunden und für andere zugänglich machen, auf einem Datenträger auch, wo die ganzen Nachhaltigkeitsclaims herkommen, also was für Daten und Fakten dahinter liegen. Und das heißt, ich muss mir als Unternehmen am besten jetzt schon Gedanken machen, wie ich all diese Daten zentral manage. Das heißt, wie ich generell einen Datenpool aufbaue und generell ein Datenmanagement-System für Nachhaltigkeitsdaten und Circular Economy-Daten, damit ich all diese verschiedenen Anforderungen auch beantworten kann. Und dann habe ich natürlich auch die perfekte Datengrundlage, um darauf ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell zu bauen für mein Unternehmen.
Wir haben sehr viel aus der Verbrauchersicht darauf geschaut, Stichwort Mobiltelefone. Ich frage mich, liegen die großen Hebel eher im B2C oder auch bei der Schwerindustrie im B2B-Bereich?
Grundsätzlich gibt es Circular Economy-Ansätze sowohl im B2B wie auch im B2C. Sogar bei Mobiltelefonen, weil natürlich gibt es auch Elektrogeräte, die im Unternehmensalltag verwendet werden und da auch geliehen und repariert und refurbished gebraucht werden können. Aber natürlich auch, was die Schwerindustrie angeht. Also gerade wenn wir gucken, wo die großen Emittenten sind, im Stahl, im Zement, im Aluminium, da spielen Kreislaufwirtschaftsfragen auch eine Rolle. Also grundsätzlich natürlich auch erstmal zu fragen, wie können wir den Einsatz reduzieren, wie können wir die Herstellungsverfahren reduzieren, damit sie weniger Emissionen herstellen. Und dann geht es ganz stark um Langlebigkeit, um Wiederverwendung und um Recycling.
Gibt es typische Fehler, die Unternehmen am Anfang vermeiden sollten?
Grundsätzlich ist es bei Nachhaltigkeitsthemen oder der Kreislaufthemen nicht so hilfreich, wenn man es sich nur aus der Kommunikationsbrille anschaut. Sondern es beginnt mit der Einsicht, dass es ums Kerngeschäft des Unternehmens geht und dass man grundsätzlich was ändern kann und sollte. Also das heißt, es geht nicht nur darum, wie kommunizieren wir jetzt anders, wie können wir das, was wir machen, ein bisschen grüner darstellen. Und es geht, da kommen wir zum Anfang des Gesprächs, auch nicht darum, alles so zu lassen, wie es ist und dann noch 3 Abfallinitiativen zu starten.
Also quasi so ein bisschen wie das Ende der Wertschöpfungskette sich zuerst anzuschauen, sondern wirklich vom Anfang bis zum Ende.
Genau, also der große Sprung ist nicht getan, wenn man Mülltrennung im Büro einführt.
Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Marianne, wir haben 3 letzte Fragen an dich.
Die letzte Runde.
Was war die größte Hürde für dich und wie hast du sie genommen?
Ich weiß nicht, ob es eine große Hürde in meinem Leben gab, aber ich glaube, für mich war schon wichtig, dieser Wille zu sagen, ich möchte mich mit diesem Thema beruflich beschäftigen und zwar im Kern auch meines beruflichen Daseins und möchte auch keine Kompromisse machen, dass ich das auch machen kann, wenn ich woanders bin. Und für mich war das auch ein großer Schritt zu sagen, ich fokussiere mich jetzt voll und ganz auf dieses Thema. Also auch in diesem weiteren Verlauf wird es da sicherlich noch ein oder andere Hürden geben. Aber mit der Gründung von Circularity bin ich, glaube ich, gemeinsam mit meinen Mitgründern, meinem Team ein ganzes Stück weiter.
Im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft, wer hat dich zuletzt beeindruckt?
Ich finde es immer schwierig, wenn wir nach dem einen Retter, dem einen Retterin oder dem Idol suchen. Weil was mich beeindruckt, sind die vielen Menschen, die sich auf den Weg machen und was bewegen wollen oder auch was bewegen. Und ganz oft führe ich Gespräche und bin danach total inspiriert, einfach weil Menschen sich in ihrem eigenen Umfeld, in der Einheit, wo sie in der Organisation sind, in ihrem Startup, mit der Frage beschäftigen, was kann gehen? Und immer dann, wenn Leute sagen oder wenn Leute einfach da pushen und sagen, da muss doch mehr gehen und ich gehe jetzt einen Schritt und ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen, aber ich probiere es jetzt einfach, dann inspiriert mich das und das freut mich sehr.
Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was soll bis dahin passiert sein?
Es kommt auf jeden Fall die Ökodesign-Richtlinie und das Right to Repair. Und auch wenn das vielleicht viele Unternehmen noch nicht ganz verinnerlicht haben, wird das die Marktdynamik sehr ändern. Natürlich dauert das alles ein bisschen, bis das greift und umgesetzt wird auf die einzelnen Produktgruppen etc. Aber da wird der Grundstein gelegt für ein anderes Wirtschaften und das finde ich schon super. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich auch, dass es viele weitere ambitionierte Startup-Gründungen gibt und dass die vielen wirklich auch beeindruckenden Startups, die gerade an den Markt gehen, sich weitertragen und auch in den wirtschaftlichen Unsicherheiten der aktuellen Zeit überleben und weiter voranschreiten. Und dass es mehr Unternehmen gibt, die sich ambitionierte Ziele setzen.
Liebe Marianne, vielen Dank, dass du zu Gast bei Entschieden Nachhaltig warst. Vielen Dank für deine Impulse und Anregungen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Tschüss.
So, Caro, wir haben Marianne mittlerweile verabschiedet. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn dein Fazit und dein Learning?
Also was ich aus der Folge wirklich mitnehme, das hat Marianne richtig gut gezeigt, ist, dass Circular Economy, das klingt so riesig, das Wort. Und das ist so ein hehres Ziel. Und worum es aber eigentlich geht, und das hat sie eben gezeigt, dann in vielen Beispielen vorne, welche Materialien benutze ich eigentlich, wie designe ich das Produkt, kann ich das am Ende recyceln, sozusagen, was passiert mit dem Produkt am Ende, dass es ganz, ganz viele Ansatzpunkte gibt. Und es geht noch gar nicht um perfekt und alles machen, sondern es geht darum, loszulegen. Und ganz viele Unternehmen sind in der Experimentierphase. Und das fand ich schön zu sehen, weil es dieses Riesenthema Circular Economy so ein bisschen greifbarer gemacht hat und runtergeholt hat von diesem hohen Ross, auf dem es irgendwie steht.
Und ich gehe mit, es ist ein hehres Ziel. Das finde ich aber wiederum ganz spannend und ganz gut, weil ich glaube, dass Circular Economy so viele Anknüpfungspunkte hat und so individuell ausgestaltet werden kann und jeweils an das Geschäftsmodell adaptiert wird, dass Unternehmen da extrem von profitieren können, wenn sie sich auf diese Reise begeben.
Und dass es dann irgendwie vielleicht auch zu einem Wirtschaftsfaktor werden kann, ne? Wenn ich der Erste bin und was rausfinde, wie es anders gehen könnte, dann kann das für mich ein Wettbewerbsvorteil sein.
Und Stichwort Wettbewerbsvorteil, ich weiß, Unternehmen hadern hier und da mit der Regulatorik. Ich glaube, sie wird helfen, wenn da mehr Normen kommen, wenn da mehr Standardisierung kommt, wenn dort Regeln kommen, dann kann man sich da einfach entsprechend dran orientieren und hat ein bisschen mehr Klarheit. Und auch hier zeigt sich aber wieder ganz klar, Daten, 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 Nachhaltigkeit ist einfach ein Datenthema und man muss sich im Unternehmen klar darüber sein, woher kommen eigentlich die Bestandteile meines Produktes oder meiner Dienstleistung.
Die nächste reguläre Folge Entschieden Nachhaltig erscheint Ende Februar, also in 4 Wochen. Abonniert diesen Podcast, damit ihr nichts verpasst, kostet nichts. Und vor allem, damit ihr auch nicht unsere Special-Folge von der eWorld verpasst.
Ja, wir freuen uns auf Dr. Matthias Unischka. Er ist Abteilungsleiter Nachhaltigkeit bei der MVV Energie AG. Und mit ihm sprechen wir über das Thema Klimapositiv. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns euren Kolleginnen und Bekannten empfehlt.
Ciao Flo, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Entschieden nachhaltig. Der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.